bitte.
Du hörst Bildungsnotiz.
In dieser Bildungsnotiz geht es wieder um das Feld der Schulentwicklung und darum, wie Schulen bei diesen Prozessen von außen begleitet werden können. Nicola Kriese ist Schulentwicklungsbegleiterin und berichtet aus ihrer Praxis von Entwicklungsanlässen, Beteiligungsstrukturen und Hürden im Prozess.
Ja, Anlass für diese Bildungsnotiz ist vielleicht am ehesten, dass man beschreiben könnte, dass Schulen immer wieder vor internen und externen Herausforderungen, die an sie herangetragen werden, stehen und sich dabei durchaus auch externe Unterstützung holen können und Beratung oder Begleitung bei einem Entwicklungsprozess. Und dafür bist du, Nicola Kriese, glaube ich, genau die richtige Ansprechpartnerin. Du bist gelernte Juristin und seit 2005 bei Sozius, das ist eine GmbH für Begleitung und Beratung von gemeinnützigen Organisationen, und interessierst dich oder arbeitest insbesondere im Feld der Bildungsorganisationen und begleitest diese. Schön, dass du da bist.
Ja,
okay. Vielleicht, genau, kannst du ein bisschen was dazu erzählen? Wie bist du denn von Jura zur Organisationsentwicklung gekommen? Das scheint mir ein relativ weiter Weg.
Ja, das stimmt. Das war auch ein weiter Weg. Also, hallo Johanna. Ja, schön, dass du mich gefragt hast, für diese Bildungsnotiz was zu sagen. Von Jura zur Organisationsentwicklung. Jura habe ich studiert, weil ich was für Gerechtigkeit tun wollte in der Welt. Und damals schon gerne für Gerechtigkeit für Kinder mich einsetzen wollte, als ich anfing zu studieren. Und dann hat sich das so weiterentwickelt, wie sich das so weiterentwickelt im Leben. Ich habe das Jurastudium fertig gemacht, dann bin ich Mutter geworden, dann habe ich mein Referendariat gemacht, dann habe ich insbesondere viel im Familienrecht gearbeitet und mich mit Familien beschäftigt, die sehr zerstritten sind und sehr gemein zueinander waren. Und das fand ich eigentlich ganz schön schwer. Also so mich da weiter mein Leben lang mit zu beschäftigen, war irgendwann so eine Vorstellung, die ich nicht mehr teilen konnte, mit mir selbst quasi. Und dann habe ich eine Mediationsausbildung gemacht, weil ich dachte, okay, also es ist halt so, Konflikte gibt es und irgendwie ist es, muss man da auch ran, man kann sich da nicht vorwegducken. Aber es gibt vielleicht andere Möglichkeiten, als das juristisch zu lösen. Und das habe ich dann so mit Mitte 30 gemacht, die Mediationsausbildung. Und von da aus bin ich dann quasi weitergegangen und habe gedacht, okay, das mit dem Jurastudium ist eine schöne Basis, auf der man irgendwie ganz ein gutes Fundament, auf dem man stehen kann. Das ist aber nicht das Handwerkszeug, mit dem ich arbeiten will in meinem Alltag. Und da hat Mediation mir was beigebracht, was ich lieber mache. Und von da aus bin ich weitergegangen und habe geguckt, was gibt es denn da noch? War sowas wie gewaltfreie Kommunikation, was mich sehr fasziniert hat, womit ich dann, das, was ich sehr intensiv studiert habe, sozusagen seit der Mediationsausbildung. Und dann gab es sowas wie Teamentwicklung, wo ich dachte, ah, okay, das ist auch nochmal was. Familien sind sozusagen so ein System, wo es Schwierigkeiten gibt und wo es gut ist, die zu begleiten. Das ist aber immer sehr eng und dann gibt es ja noch sowas in Arbeitskontexten oder in Projektkontexten. Ich habe mich immer ehrenamtlich engagiert, seitdem ich Jugendliche war, in verschiedenen Projekten und da eben auch viel Erfahrung gemacht in der Zusammenarbeit mit anderen Menschen. Und das war dann sozusagen der Weg in die Organisationsentwicklung. Und dann bin ich tatsächlich, glaube ich, in der Hauptsache meinem Herzen gefolgt und wollte was für gute Organisationen tun. Und die habe ich im NGO und im Non-Profit-Bereich gefunden, so was meinen Wertemaßstäben entspricht.
Genau. Und dann der Fokus Bildungsorganisation oder im Speziellen
genau.
Schulen?
Dann bin ich Also mein jüngster Sohn ist, mein ältester Sohn ist 2002 eingeschult worden in eine freie Schule hier in Berlin. Von freien Schulen habe ich schon sehr früh in meinem Leben erfahren, also über meine Mutter. Ich habe mit 18 irgendwie die Bücher über Summerhill gelesen und so. Also das war so nicht ganz fremd für mich, aber es war eben dann, als mein Kind in die Schule kam, irgendwie relevanter. Und dann habe ich angefangen zu gucken, was es denn eigentlich sonst noch so gibt. Also es gibt freie Schulen und dann gibt es irgendwie außerschulische Bildung und gibt es unglaublich viel, was in staatlichen Regelschulen passiert, wo Projekte gemacht wird, wo innovatives Zeug ausprobiert wird. Gerade in Grundschulen, Mediation wird ganz viel gemacht, ne? Also Streitschlichter, Konfliktlotsen gehört quasi mittlerweile zum guten Ton einer Schule. Und das war sozusagen so die Schnittstelle, also sowas sehr Persönliches mit meinem Kind betreffend und dann irgendwie die Mediation und das alles in Bildung zu machen und zu glauben oder überzeugt davon zu sein, dass wenn wir Bildungseinrichtungen anders gestalten und jungen Menschen andere Möglichkeiten geben, sich zu entwickeln, wir besser beitragen können dafür, dass die Welt ein guter Ort ist. So,
ja. Okay, also das heißt, du begleitest insbesondere Schulen, habe ich jetzt rausgehört, und genau, du bist auch bei dem Bund Freie Alternativschulen tätig gewesen, ne?
Genau, im Bundesverband der Freien Alternativschulen heißt es, das ist die Dachorganisation der Freien Alternativschulen, der ist 1988 gegründet worden und hat mittlerweile so um die 100 Mitgliedsschulen in Deutschland. Und da bin ich seit 2009 im Vorstand engagiert, ehrenamtlich. So. Und habe da ein Buch drüber geschrieben, das heißt Schätzebergen. Alltag im Freien Alternativschulen, da porträtieren, habe ich mit meinen Kollegen zusammen, wir haben Schulen besucht und haben hospitiert und haben die porträtiert. Und das sind diese Porträts. Und dann haben wir noch, weil wir sehr viel Beratung dann auch gemacht haben in Freien Alternativschulen, gedacht, da gibt es ein paar Themen, die immer wiederkehren. Da könnte man eigentlich noch mal was zu schreiben. Und dann haben wir noch 4 Artikel für dieses Buch geschrieben, damit es nicht nur diese Porträts sind. Und das ist eins zum Thema Inklusion und Demokratie. Ein Interview geführt mit Meta Sell und Fried Krüger zum Thema sichere Orte, also Schutz vor sexueller Gewalt oder sexualisierter Gewalt in Bildungseinrichtungen oder Bildungseinrichtungen im weitesten Sinne, auch offene Kinder- und Jugendeinrichtungen oder sowas, würde ich da dazu zählen. Dann haben wir ein Interview geführt mit Professor Dr. Tölle aus Münster zum Thema Ausbildung, also wie werden Lehrerinnen und Lehrer eigentlich ausgebildet und was braucht es eigentlich an Schule noch außer Lehrerinnen und Lehrer? So, das ist ja nicht alles, was eine Schule vielleicht so braucht. Da gibt es noch sowas wie Sozialarbeitende oder Heilpädagogin oder Sozialpädagogen bzw. Sonderpädagogen oder so. Also so, da mal zu gucken und wie diese Ausbildung eigentlich läuft. Also was brauchen dann junge Menschen, die in der Regel dann in der Regelschule gewesen sind, in der Ausbildung, um zum Beispiel auch in freien Schulen gut arbeiten zu können. Und dann haben wir noch ein Kapitel geschrieben über Organisationsberatung, was sozusagen unser Herzthema oder unsere Expertise ist in freien Schulen.
Ja, dann werden wir mal versuchen, während des Gesprächs immer diese beiden Perspektiven aufzuspannen, also zwischen Organisationsberatung im Allgemeinen und an freien Alternativschulen im Speziellen.
Genau, dazu kann ich wirklich viel sagen.
Und dazu hoffentlich auch immer wieder Geschichten aus dem Beratungs- oder Begleitungsalltag hören. Ich würde mal ganz provokativ einsteigen, nämlich können denn Schulen die Probleme, die sie haben, nicht einfach aus sich selbst heraus lösen?
Ja, können Menschen das? Frage ich provokativ zurück. Das ist Sicherlich kann man das irgendwie an der einen oder anderen Stelle, geht es den Schulen wie den Leuten irgendwie, also und gleichzeitig ist es oft hilfreich, sich externe Hilfe zu holen, also ob das in der, also wenn man auf Menschen geht, dann kann es das Gespräch mit der Freundin sein oder es kann das Gespräch mit einem Coach sein oder es kann eine Therapie sein oder es kann irgendeine Gruppe sein im Theater, keine Ahnung, wo man sich Impulse holt, ja, um Probleme zu lösen, ja. Und Organisationen geht es nicht anders, Schulen geht es nicht anders als Organisationen, sind auch welche. Das heißt, wir können ganz viel allein und wir können ganz viel im Austausch in Netzwerken. Mhm. Und es gibt eben Momente, wo es gut ist, wenn man Begleitung von außen hat. Und das ist das, was ich Organisationsentwicklung und im Rahmen von Schule heißt es dann eben Schulentwicklung, weil Schule so eine große Rolle spielt in unserer Gesellschaft und irgendwie so eine, ist ja auch eine staatlich verordnete Angelegenheit, sehr viel mehr als andere Organisationen.
Okay, wenn man sich so Wandlungs- oder Veränderungsprozesse anschaut in Schulen, gibt es da so einen prototypischen Ablauf, wie so ein Wandel stattfindet? Also gibt es da so ein allgemeines Modell, wo man sagen kann, schon frühzeitig bahnt sich das durch bestimmte Anlässe vielleicht an, dass eine Entwicklung bevorsteht?
Ich zögere. Mhm. Also ich bin keine große Freundin von Modellen, die da sagen, irgendwie da passiert X und dann musst du Y machen und dann folgt Z und dann geht es wieder von vorne los und irgendwann hast du dich so weit entwickelt, dann bist du fertig und dann ist es gut. So. Da glaube ich nicht so richtig dran, dass man das sozusagen so modellhaft, dogmatisch im Zweifel abarbeiten kann. Dazu bin ich viel zu sehr davon überzeugt, dass Organisationen und Schulen genau wie Personen auch irgendwie sehr eigene Wege gehen können. Und es gut ist, auf genau das zu gucken, was da ist. Und nicht so sehr zu gucken, wo es hin soll, sondern erstmal zu gucken, was ist eigentlich da. Und die Impulse für eine Veränderung kommen in Schule natürlich oft von außen, an Stellen, wo es irgendwelche Schulreformen gibt. Das ist in den letzten 10 Jahren in ganz Deutschland, in jedem Bundesland sehr, sehr en vogue gewesen, Schule zu reformieren. Die Schulen, die Schulleiterinnen, die Leute, die da arbeiten, sind da in der Regel nicht so sehr gefragt und involviert worden, was sie denn dafür brauchen oder so. Ne? Das ist viel irgendwie in einer Kultusministerkonferenz an runden Tischen gemacht worden. Und dann müssen die Schulen ein bisschen hinterherhecheln. Dann gibt es irgendwie eine Schulreform und dann müssen die sich da anpassen. Da gibt es, glaube ich, Schulen, die das, also jetzt wenn wir von staatlichen Regelschulen ausgehen, die das sozusagen ein bisschen leichter machen und andere, denen es schwerer fällt. Und ich würde mich mal so weit aus dem Fenster lehnen, zu sagen, dass die, denen es leichter fällt, auch diejenigen sind, die nicht nur sozusagen dem Impuls von außen namens Schulreform folgen, sondern die auch sagen, okay, wenn wir das jetzt schon machen müssen, dann beschäftigen wir uns auch damit. Und dann machen wir nicht nur Dienst nach Vorschrift, sondern dann gucken wir, dass wir auch was Eigenes entwickeln können. Das wird natürlich auch gefördert darüber, dass die Schulen ein eigenes Schulprofil entwickeln sollen. Also in Berlin ist das jedenfalls gang und gäbe und ich glaube, das ist auch in
gesetzlich verankert, genau, seit 2004.
In vielen anderen Bundesländern so, dass Schulen sich irgendwie ihr eigenes Profil geben sollen. Und da muss Schulentwicklung ja dann anfangen, weil wie mache ich das denn? Also wie kriege ich denn ein musisches Profil? Das reicht ja nicht, wenn ich das auf meine Webseite schreibe, dass ich ein musisches Profil habe, sondern da muss irgendwas passieren. Und es gibt und es geht dann unter Umständen darüber hinaus, besonders für Musikunterricht anzubieten. Ja? Mhm. Sondern es heißt, gemeinsam als Schule eine Idee, eine Vision zu entwickeln, wie so wieso wollen wir das denn so? Ja, also wieso wollen wir das musisch oder sportlich oder sprachlich oder whatever? Also da gibt es ja unglaublich viel. Ich glaube, was in den meisten Schulen nicht gut, also nicht tief verankert ist, ist eine gemeinsame Vision von was wollen wir hier als Schule eigentlich erreichen. Und das liegt aus meiner Sicht daran, dass Schule eben ein sehr altes System ist, was unhinterfragt so funktioniert, wie es funktioniert. Und das unter Umständen auch so Leute anzieht, das weiß ich noch nicht genau.
Das heißt, auf die Wandlungsprozesse bezogen, also du würdest dafür plädieren, die nicht ja, irgendwie in einem Modell festzuhalten, sondern es geht ganz viel darum zu schauen, was ist, ich sag jetzt mal, in dem System Schule, also in dieser einzelnen Organisation und durchaus, genau, wird das gestört von außen, es geht ja in die Systemtheorien oder den systemischen Ansatz und verarbeitet diese Impulse aber auf eine Art und Weise, die nicht von außen linear durchsteuerbar ist. Und genau an dieser Stelle steht wahrscheinlich der Berater, Begleiter irgendwo an der Schwelle zwischen drin und doch draußen.
Genau. Wir müssen uns immer sozusagen am Rand bewegen. Ne? Also wir müssen als Beraterin muss ich in der Lage sein, irgendwie sozusagen auf der einen Seite ins System reinzugehen. Mal für eine Weile. Also oder für einen Moment und da wirklich da zu sein. Ja? Und ich muss in der Lage sein, wieder an den Rand zu gehen und wieder rauszugehen. Wenn ich das nicht bin, dann bin ich für die Organisation irgendwann nicht mehr so nützlich. Also wenn ich nur noch innen drin bin. Weil das, was ich als externe Beraterin mitbringen kann, ist der externe Blick. Und den habe ich nicht mehr, wenn ich drin bin. Dann bin ich drin. Und der externe Blick ist eben das, was blinde Flecken sehen kann, naive Fragen stellen darf, was irgendwie auch provokante Fragen stellen darf und sagen kann, das verstehe ich gar nicht, wieso macht ihr das denn so? Und die wissen gar nicht mehr, wieso sie es so machen, weil sie das schon immer so machen. Ja? Und dann kann man mal drüber nachdenken, ob es sinnvoll ist und ob man es so will. Also ich glaube, der Punkt ist immer, und das ist quasi völlig egal, was für eine Form von Organisation es ist, ist die Frage nach einer bewussten Entscheidungsfähigkeit, also einer verantwortlichen Entscheidungsfindung. Ich bin da immer relativ offen. Also ich meine, natürlich gibt es irgendwie Sachen, die entsprechen meinen Werten nicht und dann würde ich mich da irgendwie nicht für weiter engagieren. Aber wenn das für die okay ist, dann sollen die das doch so machen. Dann muss ich ja mitmachen. So, das ist das eine. Und das andere ist, glaube ich, dieser Punkt, also was mir wichtig wäre oder immer wichtig ist in diesen Prozessen, ist eine Beteiligung von möglichst vielen, die in diesem System zu tun haben. Und in Schule sind es eben nicht nur die Lehrkräfte, sondern es sind mindestens auch mal die Schülerinnen und Schüler und in der Regel noch die Eltern, wenn es Schulen, also allgemeinbildende Schulen sind, wo Menschen bis sie 16 oder 18 sind vom Staat verpflichtet sind, aus hinzugehen. Dann hängen da Eltern dran, die haben auch was zu sagen.
Da würde ich vielleicht gleich nochmal hinkommen und vorher nochmal so ein bisschen allgemeiner auf den Prozess eingehen. Ja. Eine Frage noch vorab. Du hast ja gerade auch schon gesagt, okay, es gibt anscheinend Schulen, die, sagen wir mal, pauschal innovativer irgendwie schon sind, vielleicht auch schon Strukturen haben, die sehr flexibel auf solche Schocks von außen oder Anstöße, Impulse reagieren können. Würdest du denn sagen, dass Begleitung für jede schulische Organisation sinnvoll ist bei einem Entwicklungsvorhaben oder muss die Organisation irgendwas mitbringen, also muss irgendwas gewährleistet sein, damit überhaupt so ein Prozess irgendwie erfolgreich in Anführungsstrichen sein kann?
Na, ich glaube, der Wille zur Veränderung, der muss schon da sein. Also Schulen, die quasi sich nur verändern, weil es diesen, was du Schock von außen genannt hast, ne? Also irgendein Gesetzesvorhaben, irgendeine Gesetzesnovelle, die die Schulen zwingt, irgendwo was Neues zu machen. Das reicht in der Regel nicht aus, um einen befriedigenden Innovationsprozess anzuleiern. Also das heißt, es muss in der Schule einen Willen dazu geben, sich zu verändern und Wandel zu machen. Und da Schulen in der Regel ja sehr hierarchische Gebilde sind, ist meine Erfahrung, dass es immer von der Direktion, von der Schulleitung ausgeht, ne, zu sagen, okay, jetzt haben wir das und jetzt müssen wir es auch machen. Und jetzt, also ne, manchmal holen sich auch einfach nur Schulleitungen Unterstützung und sagen, ich muss jetzt gar nicht als Begleitung mit der ganzen Schule arbeiten, sondern ich coache quasi eigentlich nur die Schulleitung, ja, damit die den Prozess in Gang setzen kann. Das passiert häufig. Ja. Und ich glaube natürlich sozusagen für Leute wie mich, die in der Schulentwicklung arbeiten oder auch also im Rahmen von Schule im Aufbruch als Schulbegleiterin, wir kommen immer nur mit Schulen in Kontakt, in denen irgendjemand uns berufen hat und uns willens ist, uns zu bezahlen. Das machen wir nicht ehrenamtlich, ne? Ich verdiene mein Geld damit, ja? Bin selbstständig. Und das sind dann eben die Schulleitungen und nicht, ich will keiner Lehrerart zu nahe treten,
wo es auf jeden Fall am Ende irgendwie eine Entscheidung zu brauchen, genau. ohne die es nicht geht.
Ohne die es nicht geht, ja. Und es gibt natürlich viele. Also ich finde das immer wieder erstaunlich, dass ich auf Veranstaltungen und Kongressen und dem EDU-Camp und so wirklich so viele engagierte Lehrerinnen und Lehrer treffe. Ja, die machen so cooles Zeug in ihren Schulen, ja, auf allen Arten und Weisen. Ja, also ob jetzt irgendwie nur Unterricht 2.0 oder Inklusion oder Soziokratie oder... Das findet alles in staatlichen Regelschulen zwischen Grundschule und Gymnasium statt. Und die haben es manchmal so schwer und müssen sich so durchkämpfen und haben so wenig Stimme in ihrer Schule. Unter anderem, weil sie vielleicht eine Schulleitung haben, die das gerade noch duldet, dass man sowas macht. Ja. Aber von Unterstützung ist oft nicht so viel die Rede. Und die machen es trotzdem. Und das ist natürlich was Schönes, was Lehrerinnen und Lehrer auch haben als Möglichkeit. Die haben ja einen Bereich, wo sie autonom handeln können und wo sie in ihrem Klassenraum die Dinge so gestalten können, wie sie das wollen, ja, und richtig finden. Das finde ich hoffnungsvoll.
Was mir dazu einfällt, ist ein Zitat von dem Schulleiter der IGS Franz Schüssfeld, Preisträgerschule vom Deutschen Schulpreis, Andreas Meissner, der sagte, eine gute Schule kann, also eine Schulleitung alleine kann keine gute Schule machen. Das ist klar, dafür braucht es Lehrkräfte und andere Beteiligte, aber sie kann es verhindern.
Genau.
Im Idealfall, um Organisationsentwicklung anzustoßen, manchmal sind es einzelne Schulleitungen oder Einzelpersonen, die gecoacht werden. Im Idealfall sind es wahrscheinlich mehrere Personen.
Ja,
genau, welchen Anlass gibt es denn oder warum, mit welchen Entwicklungsvorhaben wenden sich denn Schulen an euch und nehmen Kontakte auf?
Also bei Schule im Aufbruch, das ist eine Initiative, die ist 2012 gestartet worden von Margret Rasfeld, der ehemaligen Schulleiterin der ESBZ in Berlin, von Gerald Hüter und von Stefan Breitenbach, von der Beatrina in Frankfurt-Oder. Die haben sich getroffen Bildungsgespräche der Bundeskanzlerin oder sowas und haben irgendwie Bundeskanzlerin beraten. Und sind da rausgegangen und haben verstanden, dass das noch ganz schön lange dauert, bis es umgesetzt wird, was sie irgendwie an Ideen haben. Und dann haben sie diese Initiative gegründet, um das so ein bisschen zu befördern. Und sind 2012 damit gestartet und haben einen Pool von Schulbegleiterinnen aufgebaut, die Schulen in Transformationsprozessen begleitet. Das ist sozusagen das Anliegen. Und es geht darum, neue Lernformen zu entwickeln oder auch zu implementieren und zu etablieren in den Schulen. Es geht darum, Beteiligungsprozesse in Schulen größer zu machen. Die Impulse für so eine Schulentwicklung, glaube ich, kommen aus wirklich unterschiedlichen Richtungen. Das ist auf der einen Seite das schon genannte irgendwie Gesetzesvorgaben, also zum Beispiel, was überall jetzt ist, ist Inklusion, ne? Die UN-Behindertenrechtskonvention. Die Schulen müssen sich damit beschäftigen, müssen eine Antwort darauf finden und der Staat sagt auch, ihr müsst eine Antwort darauf finden. Macht mal. Ja, wir schreiben, und das ist ja eigentlich ganz gut, dass die sagen, irgendwie, wir schreiben euch gesetzlich vor, wie ihr das zu machen habt, aber wir haben hier eine UN-Rechtskonvention und ihr habt folgende Herausforderungen und jetzt habt ihr die Zeit X, um eine Antwort zu finden und sagt uns, wie ihr es macht und dann ist okay. Ja. So, das machen Schulen gerade natürlich sehr, sehr viel und im Rahmen dessen passiert natürlich unglaublich viel, was neue Lernformen angeht, weil die umdenken müssen. Ne? Also diese ganze Binnendifferenzierung und sowas, das hat ja alles auch inklusive Hintergründe. Selbstbestimmtes Lernen, also nicht mehr in diesem Gleichschrittmarsch, sondern man hat schon, weiß ich nicht, mit 24 bis 30 Kindern und Jugendlichen zu tun, die irgendwie individuell sind. Ja, da muss man eine Antwort drauf finden. Das sind sozusagen die Impulse, die es oft gibt über, wie man zur Schulentwicklung kommt in Regelschulen. Manchmal, also vor fast 10 Jahren habe ich in Neukölln eine Schule entwickelt, da ging es um eine Fusion. Da sind Schulen zusammengelegt worden, aber auch im Rahmen von einer Schulreform, das war die Gründung der Sekundarschulen in Berlin, also wo die Hauptschulen aufgehoben worden sind und Realschulen abgeschafft und zusammengeführt worden. Da sind Schulen fusioniert, da mussten Kollegien fusionieren, dann musste man gucken, wer ist denn jetzt hier eigentlich der Direktor, ja? So, also das sind so Impulse oder Einführung von Sozialarbeit in Schule. Das ist mittlerweile auch irgendwie ein eher alter Hut, gibt es irgendwie, ist weit verbreitet, ne? Also Schulsozialstationen und sowas. Aber erstmal war das natürlich immer so ein Ding von, wieso, was machen denn jetzt Sozialarbeitende hier an unserer Schule? Ist ja nur Schule, wir brauchen noch keine Sozialpädagoginnen und Pädagogen, ja. Das ist heute nicht mehr so, aber erstmal gab es irgendwie sowas wie, was machen wir denn jetzt mit denen? Und sind die jetzt Teil unseres Kollegiums oder sind die außen? Dann gibt es manchmal so Sachen, dass die gar nicht in der Schule angestellt, sondern sind an freien Trägern angestellt. Man muss also kooperieren mit freien Trägern außerhalb der Schullandschaft. Das sind alles Entwicklungen, die im Gegensatz zum großen System und der Idee von Schule, wie wir sie hier kennen, noch sehr jung sind. Also das ist so, seit 10 Jahren, als ich in die Schule gegangen bin, gab es sowas wie Schulsozialarbeiter ganz sicher gar nicht. Da hat überhaupt niemand irgendwie, also mit Glück vielleicht mal irgendwo aus Versehen eine Schulpsychologin, also eine für die ganze Stadt oder so. Aber so, das ist irgendwie jetzt, na gut, ist auch schon eine Weile her, aber da ist einfach super viel passiert in den letzten 20 Jahren.
Das sind ja auch äußerst komplexe Anforderungen, ne, von denen die Schulen erstellen, die von außen herangetragen werden. Okay, also das wären die Impulse von außen und dann können ja sicherlich welche von innen kommen. Stelle ich mir vor, gerade bei den Alternativschulen, die ja eh schon mit anderen Ziel, einer anderen Idee von Schule gegründet worden sind, dass das dort vielleicht ganz andere Entwicklungsvorhaben sind, die eher in Richtung Teamstrukturen.
Genau. Also in freien oder Schulen in freier Trägerschaft und insbesondere in freien Alternativschulen, die ich jetzt besonders kenne, da geht es ganz oft um Wachstum. Also die wachsen, die sind manchmal als so quasi wie so kleine Zwergschulen gegründet und dann haben sie irgendwie.
Heißt dann so mit 20
Schülern? Mit 20 oder? Schülerinnen und Schülern angefangen, ja, und dann haben sie viel Zuwachs und dann wachsen sie und das finden sie natürlich auch toll irgendwie, dass sie so viel Zuspruch und so viel Interesse haben. Und dann muss man neue Leute einstellen, irgendwie, die da arbeiten und das System wird immer größer und größer und irgendwann sagen sie, oh, Moment mal, irgendwie geht es gar nicht mehr so, wie wir uns das mal vorgestellt haben, weil wir so viel mehr sind. Also das ging mit 20 und 30 und vielleicht ging es sogar noch mit 50 Leuten, aber mit 80 muss uns was Neues überlegen. So, ne? Also das ist wirklich aus sich selber raus. Ja. So Entwicklungsprozesse, dann haben die schon, also Freischulen ganz oft Herausforderungen, was ihre Gebäude angeht, irgendwie also überhaupt einen Platz zu finden, Gebäude zu finden, in dem sie die Art von Schule machen können, die sie machen wollen. Das heißt, es muss Geld rangeschafft werden, es müssen Räume gefunden und unter Umständen umgebaut werden. Also da steckt auch immer viel, viel Tatkraft drin. Man braucht Unterstützerinnen und Unterstützer, das sind in der Regel die Eltern, ja, die das relativ normal finden, an freien Schulen irgendwie zu putzen und zu kochen und zu renovieren und den Garten schön zu machen und so, weil sie jedenfalls zum Großteil ein sehr, sehr großes Interesse am Leben ihrer Kinder haben und Schule nicht verstehen als was, da musst du halt hingehen, da machst du dein Zeug und interessiert mich nicht weiter, also ich gehe dann zweimal im Jahr auf den Elternabend, sondern das sind in der Regel Eltern, die sagen, oh, ich würde schon gerne wirklich auch am Leben meiner Kinder teilnehmen, ja, nicht so sehr, um die zu überwachen, sondern um in Beziehung zu sein mit denen und was mit denen mitzukriegen, und da sie in die Schule gehen müssen, gucke ich, dass ich eine Schule habe, wo ich jedenfalls auch willkommen bin als Elternteil und wo ich mich engagieren und einbringen darf.
Würdest du sagen, du hast ja sowohl mit staatlichen Schulen als auch mit freien Alternativschulen zusammengearbeitet. Ist die Hemmschwelle von freien Alternativschulen, sich externen Unterstützung dazu zu holen, geringer?
Viel geringer. Viel, viel geringer. Also wir wissen zum Beispiel bei uns im Verband, in diesen, es sind jetzt nur 100 Schulen, ja, gibt es, glaube ich, keine einzige Schule, wo das pädagogische Team nicht Supervision hat. Das ist Standard bei uns an den Schulen. Das kann man von staatlichen Regelschulen bei weitem wirklich nicht behaupten. Ja. Wir sehen das auch an, also selbst an Waldorfschulen oder sowas. Ne? Also die Bereitschaft, externes Blickmaterial, sage ich jetzt mal, mitzunehmen, mit reinzuholen und zu sagen und ein Bewusstsein darüber zu haben, wir sehen nicht alles, was wir sehen müssen. Aber wir können uns das reinholen, wir können uns das einkaufen quasi. Ja. Die ist extrem viel höher als in staatlichen Schulen. In staatlichen Schulen erlebe ich das aber auch eben als wirklich im Wandel, das wird immer mehr. Und die staatlichen Schulen haben natürlich von ihrem, also sie sind in der Regel größer, die kosten mehr. Und gleichzeitig hat die einzelne Schule quasi weniger Budget, über das sie selbst bestimmen darf. Und ich glaube, dass wenn staatliche Schulen da zum Beispiel mehr Freiheit bekommen würden, also ein eigenes Budget zu haben, irgendwie mit dem sie hantieren und tun könnten, dann würden sie da unter Umständen auch offener für sein. Für staatliche Schulen ist es oft sehr, sehr umständlich, das Geld zu organisieren für externe Beratung, und dann haben sie es organisiert, dann ist es unglaublich umständlich, es abzurechnen. Ja, also ich war in der Schule in Sachsen letztes Jahr, da hatten sich drei Schulen zusammengetan, um einen Vortrag zu hören zur Schule im Aufbruch und was es ist und was die Ideen von Transformationsprozessen in Schulen sind. Und ich bin da hingefahren und habe diesen Vortrag gehalten. Und dann haben diese drei Schulen versucht zusammenzulegen, ne? Also, und dann mussten sie das aber abrechnen mit dem Staat, also mit der sächsischen Landes Weißer Kuckuck Stelle, ja. Und dann musste ich quasi am Ende drei Rechnungen schreiben über so 108,75 € und die nächste Rechnung an die andere Schule, weil da waren irgendwie drei Kolleginnen mehr von da. Das kostet die muss ich dann 127,83 €. Und also so, das war wirklich schon für mich umständlich und für die ja natürlich auch. Das ist ein unglaublicher Verwaltungsaufwand, der dahinter hängt, ja, bis die dann irgendwie drei verschiedene Verträge mit drei verschiedenen Rechnungen und drei verschiedene Schulleiterinnen, die das unterschreiben müssen und so, dass man sich dann vielleicht denkt, ach naja, bevor ich mir den ganzen Aufwand mache, lass ich lieber, guck ich ein Video bei Google oder so. Also das ist irgendwie, und ich glaube, das ist für Schulen und Freiheitsträgerschaft nicht so. Die haben halt ihr Budget und darüber können sie entscheiden.
Und die Schulen in staatlicher Trägerschaft, wie würden die das dann abrechnen? Also wie kommen sie überhaupt dazu, dass Gelder dafür genutzt werden können?
Genau, das ist super unterschiedlich. Also das, was ich aus Berlin weiß, ist, oft geht es über ein Fortbildungsbudget. So, also ich habe jetzt zum Beispiel in Berlin in Weißensee in der Schule quasi Moderationsfortbildungen gegeben für die Überschrift von Inklusion. Irgendwie zu sagen, also wie kann man denn anfangen, das innerhalb von der Schule überhaupt zu moderieren? Das ist irgendwie, da sind ein paar von den Lehrerinnen und Lehrern quasi ausgebildet worden, fortgebildet worden, ja, um das dann weiterzutragen in ihr Kollegium. Also Fortbildungsbudgets sind so das eine. Und es gibt dann immer, dann gibt es irgendwie zwischendrin irgendwelche Programme von den Berlin Senatsverwaltung oder Bildungsministerien, Kultusministerien, die Gelder ausschütten und dann müssen die Schulen halt schnell da sein. Oder Schulen in sogenannten Brennpunkten, die kriegen natürlich, kommen auch eher nochmal an Gelder aus bestimmten Programmen, ja, um Schulentwicklung zu finanzieren. Aber es ist nie irgendwie ein Budget, was man am Anfang des, sagen wir mal, Schuljahres bekommt, sagt, dieses Schuljahr habt ihr ein Budget von, keine Ahnung, 5.000 Euro für Schulentwicklung, ja. Sondern die haben dann diese pädagogischen Tage oder Schilftage oder sowas, das sind, glaube ich, ein oder zwei Tage im Schuljahr, die Kollegien da nutzen können, um sich mit ihrer Entwicklung und der Entwicklung dieser Schule zu beschäftigen. Da kommt man natürlich nicht wirklich weit. Ne? Also, oder man muss halt sehr engagierte Kolleginnen haben, die das dann am Wochenende machen oder. Aber das ist eigentlich nicht zu erwarten. Also finde ich auch richtig, dass das nicht zu erwarten
ist. Ja, es ist ja auch Arbeit, definitiv. Genau. Ne? Also Schulentwicklung ist ja... Genau. Immerhin steht das jetzt schon in den Kompetenzbeschreibungen für Lehrämtlerinnen und für die Ausbildung, dass Innovieren auch ein wesentlicher Kompetenzbereich ist und Tätigkeitsfeld von Lehrkräften. Ja. Aber bis das in der Schulorganisation hingekommen ist, dauert das vielleicht noch ein bisschen.
Genau, und das ist halt, also ich glaube, es ist wirklich tatsächlich oft eine Frage von Finanzierung.
Jetzt gehen wir mal von aus, also der Wille zur Veränderung ist da, das ist aber wichtige Voraussetzung. Irgendwie wurde auch die Finanzierung geklärt, vielleicht durch sehr viel Kreativität und Zusammenlegung von drei Schulen mit drei Rechnungen. Wie geht es weiter? Also ihr wurdet kontaktiert, es gibt irgendein Entwicklungsvorhaben oder ein diffuses Problembewusstsein. Was passiert dann eigentlich in dem Begleitungsprozess?
Okay. Also es gibt sozusagen so verschiedene Wege. Ne? Also manche Schulen kommen ja, also ich komme mit denen zusammen über diese Initiative Schule im Aufbruch, dann haben die da schon Vorgespräche geführt. Wenn die sich dahin wenden, ist auch meistens schon klar, wo es so hingehen soll, in welche Richtung. Und ansonsten fängt es an mit einem Vorgespräch, ja. Also ich versuche dann irgendwie Kontakt aufzunehmen oder es wird mit mir Kontakt aufgenommen. Und meine erste Frage ist, mein erster Fokus ist immer mal zu sagen, okay, wer ist denn hier mein Auftraggeber? Also an wen muss ich mich denn irgendwie handeln, mit wem verhandle ich denn eigentlich? Ja? In Schulen ist es, also in Regelschulen ist das meistens die Schulleitung. In freien Alternativschulen oder auch sonst in freien Schulen ist es manchmal die Schulleitung, manchmal die Geschäftsführung, manchmal der Vorstand. Ich habe heute Nachmittag noch zum Beispiel ein Treffen mit Eltern einer freien Schule, die vom Vorstand, der im Konflikt mit der Geschäftsführung ist oder so ähnlich, den Auftrag bekommen haben, mal sozusagen das Vorgespräch mit der möglichen Organisationsentwicklerin zu sprechen. Also da gibt es so viel mehr Möglichkeiten. Ja? In staatlichen Schulen ist es meistens die Schulleitung. Und dann versuche ich rauszukriegen, was sozusagen das Hauptanliegen ist und was mehr Nebenanliegen sind. Und eine wichtige Frage, die ich immer noch habe, ist sind sie alleine oder haben sie Unterstützung und Verbündete in ihrem Kollegium? Ich frage regelmäßig nach dem Verhältnis zwischen Rektor und Konrektor oder Konrektorin, das ist manchmal sehr zerstritten.
Konfliktbehaftet, ja.
Genau, und dann wird es, dann weiß ich sozusagen schon von Anfang an, dass, ne, das ist eine Herausforderung. Und dann gibt es natürlich irgendwie innerhalb von so einem Entwicklungsprozess gibt es eben so viele verschiedene Möglichkeiten, was man machen kann. Ne? Also Mediation zum Beispiel ist ja auch was in so einen Entwicklungsprozess eingepflegt werden kann. Mhm. Ja? Und zu sagen, irgendwie, okay, wenn es hier so einen Konflikt gibt, der irgendwie vielleicht anderes verhindert, vielleicht sollten wir da erstmal hingucken und gucken, ob wir da jedenfalls eine Lösung finden, die so weit trägt, dass sie den nächsten Prozessschritt nicht verhindert, ja, oder erschwert.
Das heißt, gegebenenfalls brauchst du so Vorarbeit, die den insgesamten Begleitungsprozess wesentlich verlängert, und das ist nicht was von Kontaktaufnahme zu Abschluss in einem Schuljahr, sondern gegebenenfalls etwas, was...
Das kommt tatsächlich immer total drauf an. Also da kann ich also über Zeiten mache ich überhaupt gar keine Aussagen mehr. So, ja. Also...
Ja klar, aber das ist in Einrichtung natürlich auch...
Der Prozess, also das, was an einem Organisationsentwicklungsprozess oder an einem Schulentwicklungsprozess wichtig ist, ist der Prozess. Und der Prozess bedeutet, dass wir irgendwo anfangen und es damit nicht fertig ist, sondern dass es weitergeht und verschiedene Schritte hat. Ja? Und der Prozess schon angefangen hat, bevor ich da irgendwie aufgetaucht bin. Und der Prozess wird auch weitergehen, wenn ich wieder weg bin. Das ist für mich wichtig zu wissen. Das ist, also ich habe da keine Größenwahn oder sowas. Deswegen im Übrigen auch Begleitung. Weil ich diesen Prozess, also ein Stück begleite, ja, und zu sagen, das sind Schritte, die ihr jetzt, also die wir versuchen, bewusst zu gehen. Und ich glaube, es geht ganz viel um Bewusstsein im Sinne von, wir haben das klar, was wir hier tun. Ja, also Prozesse passieren andauernd und die passieren halt einfach, weil sie passieren. Machen wir so, sind wir sozusagen natürlich oder organisch oder wie auch immer. Und dann kann man eben sagen, okay, und mit diesem Anliegen und auf diesem Prozess lassen wir uns mal Bewusstsein ein und gucken genau hin und planen vielleicht nächste Schritte und wissen, wir experimentieren an was oder so. Ne? Das ist, glaube ich, das ist das Wesentliche. Und das kann je nach Anliegen schneller oder langsamer gehen. Und es kann je nach Anliegen und Situation vor Ort unterschiedliche Methoden brauchen, sozusagen. Mhm. Ich habe in einer Einrichtung, die sozusagen auch so wie so ein Dachverband von Bildungseinrichtungen arbeitet, die wollten mal, da habe ich vor Jahren mal einen sogenannten Leitbildprozess begleitet. Und es war ein Team von ungefähr 15 Leuten, die da in der Geschäftsstelle gearbeitet haben. Und die wollten sich eben ein Leitbild geben, irgendwie auch für die Einrichtungen, die bei ihnen Mitglied waren und so. Und dann habe ich mit einer Kollegin zusammen gemacht und wir haben das angefangen mit dem ersten Tag mit diesem Team und haben quasi trotz Vorgesprächen und allem an diesem ersten Teamtag festgestellt, die kennen sich kaum, die wissen kaum was voneinander. Wir würden die überhaupt nicht als Team definieren, die haben sich als Team definiert, die waren so wie so zwei Gruppen und zwei Abteilungen irgendwie so. Und dann standen wir da und dachten, naja, also wenn ihr euch jetzt hier zusammen so ein Leitbild, das ist ja wie so eine Verfassung, so ein Leitstern irgendwie auch geben wollt, dann müsst ihr vielleicht erstmal ein bisschen was übereinander wissen und voneinander wissen und eine Idee davon haben, warum ihr hier seid, um das Nächste gestalten zu können. Und dann habe ich gesagt, also bevor wir hier weiterarbeiten können, müssen wir mal mindestens einen halben Tag Teamentwicklung machen. Ja? Und das fanden die glücklicherweise total schlüssig. Ja, haben das auch schnell gemerkt, dass sie irgendwie dachten, so ja, also in dieser Konstellation so zusammenzuarbeiten, machen die nicht. Die hatten irgendwie eher so dieses, da gab es so ein Verwaltungsteamteil und einen pädagogischen Teamteil und die waren relativ getrennt, aber wenn du ein Organisationsleitbild machen willst, brauchst du alle. Und dann haben wir einen halben Tag also so fünf Schenken, so eine Teamentwicklungsworkshop gemacht mit denen. Und das hat die total geboostet. Und dann konnten die irgendwie im nächsten Schritt eben weiterarbeiten an ihrem Leitbild, ja, und sich irgendwie Ideen schmieden und anfangen, Formulierungen zu haben und so. Und das war nicht vorhersehbar, selbst nach guten Vorgesprächen nicht, ja. Und selbst nach, wir hatten das eine oder der andere Punkt am Anfang von so einem Prozess ist, dass ich gucke, dass ich ich nenne es Resonanzgruppe aus der Organisation zusammenstelle, wo ich sage, also ich hätte gerne eine Gruppe von Leuten, die möglichst repräsentativ sind für die Beteiligten in dieser Organisation. Je nachdem, wie groß so eine Organisation ist, also alles, was über 6 Leute ist, würde ich sagen, kann ich ja nicht immer mit allen arbeiten. Ja? Also ja, bis 8 vielleicht kann ich noch immer bis 8 mit allen arbeiten, aber dann wird es schon anstrengend und auch nicht mehr effektiv. Ja? Das heißt aber nicht, dass ich nicht immer wieder in dem Prozess einen Moment habe, wo wir eben mit der ganzen Organisation arbeiten. Aber ich brauche quasi als Begleiterin eine Gruppe, eine überschaubare Gruppe von Menschen, die ganz gut repräsentieren, wer sonst noch beteiligt ist und mit denen, also die mir A sagen, wie ist denn die Stimmung gerade so, ja, was ist denn gerade virulent in der Organisation, also die sozusagen wie so ein Scharnier zwischen Kolleginnen und Kollegen in der Organisation und dem externen Beratungsteam. Also oft arbeite ich ja mit Kollegen und Kolleginnen zusammen, mache das nicht alleine. Und wir brauchen quasi so ein Scharnier, ja, weil wir nicht mit 30 oder 50 oder 120 Leuten andauernd in Kontakt sein können. Das, was ist am Anfang passiert, also mal zu fragen, okay, wer ist denn hier, wer könnte denn dafür interessant sein? Und da gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Also in Schulen ist es manchmal so, dass die Schulleitung sich schon Leute ausgeguckt hat, die sie dann gerne da hat. Das ist manchmal, das ist sowas wie erweiterte Schulleitung, die läuft also schon, ne? Also die holen sich, ziehen sich sozusagen ihre Leute ran. In anderen Organisationen gibt es, wenn es irgendwie verschiedene Hierarchieebenen gibt, gibt es sowas wie Abteilungsleitung, also Bereichsleitung und Abteilungsleitung. Und dann habe ich letztens einen Prozess gehabt, das war ein Bereich einer großen Organisation, da haben 80 Leute gearbeitet, arbeiten immer noch 80 Leute und die haben einen Umstrukturierungsprozess gehabt und dann hatten wir aus den 80, das waren 5 Unterteams und dann war aus jedem Team die jeweilige Teamleitung in der Resonanzgruppe plus eine Delegierte aus dem Team, die quasi gewählt worden sind von den Kolleginnen irgendwie, um in diese Resonanzgruppe zu kommen. Da hatten wir eine relativ große Resonanzgruppe, aber wir waren auch 3 Beraterinnen und Berater.
Kommt wahrscheinlich auch auf das Entwicklungsvorhaben an, ne? Also weil sozusagen, wenn es die ganze Organisation betrifft, dann ist es wichtig, alle Gruppen abzubilden. Wenn es aber vielleicht nur um Coaching geht im Rahmen von so einem Prozess, dann sind das Einzelne oder Teamentwicklung fürs Lehrerkollegium mit Sozialpädagogen zusammen, dann geht es um die.
Mhm. Genau. Und in Schulen ist es so, dass ich, also wie gesagt, also oft ist es so, dass die Schulleitungen sich irgendwie ihre Leutchens schon zusammengesucht haben und ich dann auch gerne nochmal frage, ne? Also ob das jetzt sozusagen, also was, wie diese Auswahl stattgefunden hat, ne? Also weil es ist natürlich gut, wenn man sich Leute sucht, mit denen man irgendwie gut zusammenarbeiten kann und irgendwie eine gemeinsame Idee hat, ja. Gleichzeitig ist es manchmal auch gut, jemanden mit reinzunehmen, der so ein bisschen andere Ideen hat, ja. Also, und der vielleicht irgendwie als Widerständler oder sowas wahrgenommen wird, aber die geben eben manchmal Impulse, die gut sind, ja.
Diese Resonanzgruppen, also ich finde gerade bei Organisationsentwicklung ist es ein sehr schmaler Grat zwischen Beteiligung und Akzeptanz schaffen, was so eine Note des Manipulativen hat. Ja. Das ist wahrscheinlich extrem wichtig, darauf zu achten, dass es wirklich ernst gemeintes Interesse an den Perspektiven ist, als zu sagen, wir holen uns jetzt mal alle Statusgruppen rein, damit die das in ihre tragen und das umgesetzt wird, was sich irgendwer schon überlegt hat.
Genau. Das ist sozusagen, also aus meiner Sicht wäre das der Unterschied zwischen einem Change-Management-Prozess und einem Organisationsentwicklungsprozess. Change-Management würde man sagen, okay, da hat sich irgendjemand schon irgendwas überlegt, so müssen wir das machen und jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir das quasi an die Basis kriegen. Ne? Und das machen wir am besten, indem wir Statusgruppenabgeordnete haben, die das dann bitte schön weitervermitteln. Aber ausgedacht wurde das woanders. Ne? Also das heißt, die Veränderung, der Wandel ist schon beschlossen, das Ziel ist auch klar, da gibt es vielleicht noch kleine Abweichungen auf dem Weg. Ja? Das ist ein anderer Prozess, als die Organisation in ihrer Gänze zusammenzuholen und zu sagen, okay Leute, wir haben hier eine Herausforderung. Die Richtung ist so ungefähr Nord-Nordost oder so, aber wir wissen es noch nicht so genau. Wir glauben das. Lasst uns mal gucken. Ja? So, wie kommen wir denn dahin? Gemeinsam als Organisation, als Team. Was wollen wir denn da? Ja? Und wenn wir, es gibt zum Beispiel in der OE gibt es so eine schöne Übung irgendwie über Systeme und Herausforderungen auch von Beraterinnen und Beratern, wo in der Übung irgendwie aus der Gruppe 2 abgestellt werden, sind die Beraterinnen und Berater für diese Gruppe und haben die Aufgabe, die Gruppe in ein Dreieck zu stellen. Die Gruppe hat aber eine Programmierung quasi, nämlich, dass es bestimmte Abstände zwischen einzelnen Menschen gibt, die angenehm oder unangenehm sind. Ja? Und jeder in der Gruppe hat aber nur eine Person, wo sie sich irgendwie quasi fixiert hat, zu sagen, okay, das ist der bestimmte Abstand, den ich zu dir gerne hätte. Ja? Das sage ich aber nicht, sage ich dir auch nicht, das weiß ich für mich. Ja? Und so hat das jeder in der Gruppe. Und dann kommen die Berater rein. Ja? Und haben ja die Aufgabe, ein Dreieck zu formen. Und das ist natürlich irgendwie kann herausfordernd sein. Ja? Und diese Programmierung haben wir aber in Organisationen, ja, irgendwie, das kann man, dann nennt es nicht Programmierung, nennt es Sympathie. Und man arbeitet nicht mit jedem gleich gut und gleich gerne zusammen. Und man hat zu den einen Kolleginnen gerne ein bisschen mehr Abstand als zu den anderen und so weiter und so fort, ja. Das sind alles Dinge, die wir als externe Beraterinnen und Berater natürlich rausfinden, beachten, wenn wir es vorher gesagt bekommen, sind wir immer froh, ja. So. Gleichzeitig sind wir auch vorsichtig damit, weil wer weiß, was uns da gesagt wird, ne? Also so, das ist so dieses Manipulative. Und in dieser Übung ist aber zum Beispiel, letztens haben wir die gemacht in der Fortbildung und dann hat das Beraterinnen-Team versucht, diese Gruppe in Bewegung zu bekommen und irgendwann war denen relativ schnell klar, irgendwie, was es hier für eine Programmierung gibt. Und dann gab es irgendwann eine Situation, wo diese Gruppe im Kreis gestanden hat. Und aber alle haben an einer angenehmen Stelle gestanden, in diesem Abstand zu den jeweiligen anderen. Und die Beraterinnen und Berater haben gesagt, okay, ne, das ist, also ist das okay so, ja? Wir wissen schon, dass es kein Dreieck ist, ja? Und dass das unsere Aufgabe war. Aber habt ihr vielleicht jetzt gerade eine Form gefunden, in der ihr gut weitermachen könnt? Ja? Und das ist was Organisationsentwicklung macht. Ja? Dann denkt man, man müsste ein Dreieck führen. Ein Change-Management-Prozess muss da am Ende auf dem Dreieck stehen. Weil das Ziel ist schon total klar. In einem OE-Prozess geht es darum zu sagen, okay, was brauchen wir denn hier, um gut arbeiten zu können, gut unsere Aufgaben erledigen zu können, nicht auszubrennen, gesund zu bleiben und all diese Dinge. Und wenn der Kreis vielleicht besser ist als das Dreieck, dann nehmen wir halt den Kreis.
Also, das heißt, diese Zielbestimmung ist irgendwie sehr vage oder sagen wir zumindest so als iterativer Prozess zu fassen, der jetzt nicht im Sinne von einem ganz gerichteten Projektmanagement, wo natürlich Ziele auch überdacht werden, aber was
genau,
also wirklich linearer Verlauf, sondern wirklich ein offener Prozess.
Das ist jedenfalls das Ideale.
Genau. wahrscheinlich aber auch nicht so offen, dass siebenmal das Entwicklungsvorhaben im Laufe der Beratung geändert wird.
Nee, natürlich nicht. Und das ist ja auch unser Job so ein bisschen. Ne? Also wir kriegen ja einen Auftrag und versuchen das ja möglichst genau zu klären. Und ich sage das auch, ne? Also diese Form von Begleitung, das hat ein bisschen was auch mit dem Begriff von Navigation zu tun. Wir haben uns bei Schule im Aufbruch, haben wir uns mal eine Weile lang Navigatorinnen genannt, ja. Und zwar tatsächlich von diesem Bild ausgehend zu sagen, irgendwie, ich gebe ein Ziel ein, ja, da will ich hin, und dann habe ich jemanden, der mich dahin navigiert. Und ich kann aber entscheiden, ob ich dem folge oder ob ich denke, oh, guck mal, wenn ich da aber jetzt rechts abbiege, dann kann ich noch da und da vorbeifahren und das auch noch entledigen, ja, und das Navigationssystem sagt dir dann, bitte wenden, bitte wenden, bitte wenden, ja, und du kannst aber weiterfahren. Und dann sagt es, ich berechne die Route neu. Ja? So. Und das ist so ein bisschen, also das ist so ein bisschen die Haltung, mit der ich da auch bin. Ne? Also sozusagen zu sagen, also Leute, ihr habt gesagt, ihr wollt dahin. Ich habe jetzt schon, keine Ahnung, 30 Schulen begleitet. Ja? Und meine Erfahrung ist, es ist günstig, den Weg zu nehmen. So. Und was ist eure Erfahrung? Ja. Und dann gucken wir gemeinsam, ja, und dann kann ich irgendwie sagen, und manchmal ist es auch wichtig, also wie vorhin in dem Beispiel, zu sagen, okay, wir wollten jetzt eigentlich ein Leitbild entwickeln, aber wir müssen gerade mal einen kleinen Umweg gehen über Teamentwicklung. Manchmal gibt es auch Abkürzungen, zu sagen, dass ich irgendwie denke, oh, das, da müsste man aber noch das und das machen, und die denken, nö, wir sind schon schneller, ja, und dann kann man nochmal nachfragen und dann, wenn alle dabei sind. Also so, das ist wirklich, ich glaube, ein Ziel ist schon, ein Ziel im Sinne von einer Klarheit, Auftragsklärung, ist schon sinnvoll für alle, damit es eine Orientierung gibt. Und auf dem Weg dahin darf es eben Umwege und Abkürzungen geben.
Jetzt kennen wir noch einmal den Prozess, also wir sind jetzt gerade erst eingestiegen, haben gesagt, Wille zur Veränderung ist da, jetzt ist die Resonanzgruppe schon gebildet, vielleicht kannst du noch mal einen Prozess beschreiben, also wie sieht dann konkret das Arbeiten mit der Gruppe aus, du hattest eine Methode, hattest du schon angesprochen oder irgendwie mal Coaching erwähnt, aber genau, was sind da vielleicht so die Methoden, derer ihr euch bedient?
Also methodisch ist das wirklich offen und es ist ein weites Feld und es ist irgendwie groß und man kann alles benutzen. Also es gibt so diese Klassiker von Open Space und Zukunftswerkstatt. Ich arbeite gerne zum Beispiel mit der Methode vom Weltcafé, wo man irgendwie also viele Menschen mit unterschiedlichen Themen in einem Raum arbeiten lassen kann. Das sind alles sozusagen also Methoden, die eingesetzt werden können für Großgruppen. In einem idealen Prozess würden wir am Anfang irgendwie auch mit der Resonanzgruppe und dann in einem ersten Kick-off mit allen irgendwie natürlich erklären, was für eine Form von Beteiligung ist das hier, ne? Also das hattest du eben schon gesagt, das ist irgendwie Information, ja. Das kann man unter Umständen schriftlich machen, das ist eine andere Form von Beteiligung als Konsultation oder eben Entscheidung, ja. Also das muss man klar haben, über was reden wir hier, ja. Und dann ist es oft gut, quasi unterschiedliche Teilprojekte auszumachen, also zu identifizieren. Ja, zu sagen, wir haben irgendwie ein großes Ziel, aber damit gehen wir nicht alle zu 40 im Gleichschrittmarsch drauf zu, sondern wir wissen, um dahin zu kommen, müssen wir das und das und das und das und das alles noch bearbeiten. Und dann kriegt man Teilprojekte und dafür braucht man unterschiedliche Verantwortlichkeiten. Man braucht Menschen, die sich dem verpflichten dabei, mitzuarbeiten. Und das ist dann oft so, dass ich jedenfalls versuche, in unseren Prozessen das so zu organisieren, dass die möglichst selbstständig arbeiten können und uns nicht brauchen. Also so, weil das Ziel ist immer irgendwie die Organisation zu befähigen, sich also das selbstständig machen zu können. Ne? Also man braucht sozusagen ein bisschen Hilfe und dann muss irgendwie, kann man da Methoden lernen, man kann was ausprobieren, ne? Und dann Das ist einfach wirklich viel Hilfe zur Selbsthilfe quasi.
Das heißt, in den Teilprojekten sind nicht nur die Mitglieder der Resonanzgruppe, sondern da werden alle wieder einbezogen.
Genau, das könnten sowas wie AGs werden oder sowas, ne? Irgendwie, in denen weitergearbeitet wird, irgendwie in denen Verabredungen getroffen werden, Ideen entwickelt werden. Und dann geht es wieder zurück in die Großgruppe, ne? Also es ist sozusagen in diesem Prozess, es ist immer so eine. Es sind immer so Wellenbewegungen. Ne? Ich habe die Resonanzgruppe und habe dazu eine Verbindung. Dann gibt es die große Gruppe, mit denen wir arbeiten. Aus der großen Gruppe gibt es dann Kleingruppenarbeit. Das kann man an so einem Tag machen. Die können dann aber auch selbstständig weiterarbeiten. Dann müssen die sich irgendwann wieder vernetzen. Also es muss vielleicht ein Delegiertentreffen geben aus den Kleingruppen. Und dann gibt es aber irgendwann wieder eine Großgruppenveranstaltung, wo Ergebnisse präsentiert werden, wie das weitergehen kann. Und ich habe zwischendrin irgendwie Kontakt zu dieser Resonanzgruppe. Und manchmal, und das ist manchmal budgetabhängig, manchmal zeitabhängig, eben die Frage von, können die Kleingruppen selbstständig arbeiten oder brauchen die noch externe Unterstützung in Form von Moderation oder so. Und in Schulen finde ich es natürlich immer super wichtig, Schülerinnen und Schüler einzubinden und auch Lehrerinnen und Lehrer. In den staatlichen Schulen gibt es sowas wie Schülervertretung, das ist gesetzlich vorgesehen. Es gibt sowas wie Elternvertretung, das ist gesetzlich vorgesehen. Und in Schulentwicklung ernte ich da immer, also ich glaube, ich habe das noch nicht einmal erlebt, dass irgendwie jemand gesagt hat, oh, das ist ja, genau. Und dann müssen sie die und die Leute von der Gesamtelternvertretung und die und die Leute von der Schülervertretung fragen, sondern es ist immer erstmal so ein Überraschen, so, ah, ja, richtig, irgendwie, Schüler gibt es auch noch, mit denen müssen wir auch was machen. Die werden in der Regel gesehen, als sie müssen eben beschult und unterrichtet werden. aber an Schulentwicklung teilzuhaben, an dem, was Schule will und wo es hingehen soll und was gut wäre für vielleicht folgende Schülergenerationen, da werden die nicht gefragt. Das finde ich relativ absurd, weil ich mir denke, na, also das sind doch diejenigen, die es einem eigentlich am allerbesten sagen können.
Das Problem dabei ist ja wahrscheinlich so dieses Verständnis, oder genau die Frage bei Schule, wer sind denn eigentlich die Mitglieder? Ne? Ist die Zielgruppe die Eltern und Schüler, die halt irgendwie durchlaufen und dann sind sie raus und das, was bleibt, ist nur das Team oder Kollegium inklusive aller. Ja, oder erweitertes Team, ja, die dort länger sind.
Also klar, ne? Also das, die Lehrkräfte sind natürlich in der Regel diejenigen, die am allerlängsten an Schule verweilen. So, gar keine Frage, sind irgendwie sozusagen die Dauergäste. Und die natürlich auch viel gestalten und viel Möglichkeiten da haben, irgendwie Einfluss zu nehmen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Deswegen glaube ich, sind sie auch in Schulentwicklung wirklich ganz besonders wichtig. Und gleichzeitig sind Schülerinnen und Schüler eben 4 bis 6 bis 10 Jahre, je nachdem nach was für eine Schulform ist, ja, oder ja, also 4 bis 10 Jahre können Schülerinnen an einer und derselben Schule sein. An den freien Schulen bei uns gibt es mittlerweile Schulen, wo man Abitur machen kann. Das heißt, die können 13 Jahre an einer und derselben Schule sein. Das ist jetzt nicht kurz. Die können eine ganze Menge sagen über ihre Schulen. Und die können eine ganze Menge sagen über das, was gut für sie wäre und was für Schülerinnen und Schüler an Schule gut wäre. Wie Lernen leichter wird, angenehmer, interessanter.
Hast du da ein Beispiel im Kopf, wo du sagen würdest, da war die Beteiligung aller Gruppen richtig gut oder ist gut gelaufen?
Von Schülerinnen und
Eltern. Genau, oder vielleicht auch Eltern, ja.
Also wir haben zum Beispiel an der Schule meiner Söhne, also als die Grundschule war, da haben wir mal sowas gemacht, ein Open Space. Ein Open Space zum Thema Zukunft der Schule, Zukunft unserer Schule. Und da haben wir ein Wochenende lang gearbeitet mit den Eltern, da war ich Teilnehmende, ne? Die Eltern und das pädagogische Team und auch das Verwaltungsteam war dabei und haben in also nach Open Space Methodik irgendwie und für vielen verschiedenen Workshops und Angeboten daran gearbeitet, wie diese Schule sich denn eigentlich entwickeln könnte und wo wir denn vielleicht irgendwie, also ich glaube, das war 2006 und die Frage war, wo möchten wir denn 2016 sein oder so. Also muss ich mal nachgucken. Und da, als wir das organisiert haben und auch die Moderation dazu eingeladen haben und so, da war uns damals total wichtig, dass wir gesagt haben, aber wir wollen das nicht nur für uns haben, also für uns Große, sondern wir wollen auch Kinder auf dem Space haben. Wir wollen wissen, was die Kinder, das sind Grundschulkinder gewesen, ne? Also was denen eigentlich wichtig ist für ihre Schule. Von dem tiefen Glauben geleitet zu sagen, das ist in der Regel nicht so individualisiert. Ja? Also wenn du eine Kindergruppe hast, die zwischen 6 und 12 Jahren alt ist, ja, die dir sagen, was sie an der Schule gut finden, was sie gerne hätten, was sie sich wünschen, was sie dazu beitragen könnten, ja, dann ist die nächste Kindergruppe zwischen 6 und 12, wenn die nicht jetzt, also sind ja nicht nur 3, sondern sind 60 Kinder, ja, die werden zu ähnlichen Ergebnissen kommen, die wollen nicht was total anderes. Ja.
Also so ein bisschen Intelligenz der Gruppe, ne? Gilt ja für die Erwachsenen dann genauso.
Genau.
Sie sagen, da werden einfach verschiedene Haltungen abgebildet.
Ganz genau. Also sozusagen diese Schwarmintelligenz oder Weisheit der Gruppe irgendwie zu nutzen für Entwicklung. Ideen der Kinder, daran erinnere ich mich noch, waren nicht so groß anders als das, was ihre Eltern und das pädagogische Team sich so gedacht haben. Kinder waren sehr viel konkreter als wir.
Und woran merkt man dann, dass so ein Teil, oder nicht das Teilprojekt, sondern das Teilentwicklungsziel, der Prozess, den ihr begleitet habt, dass der sich dem Ende nähert?
Nein, das ist natürlich so, dass die sich, also dass man entweder irgendwie sich am Anfang, im Kickoff in der Großgruppe auch irgendwie für die, also dass man gemeinsam schon für die Kleingruppen oder Teilprojekte oder wie auch immer man das nennen möchte, Ziele formuliert, zu sagen, okay, das ist das, was ihr machen wollt und da wollt ihr hin und dafür braucht es die und die Rückläufe, ja. Dann kann man das einfach messen. Dann haben wir das jetzt. Also haben wir, weiß ich nicht, einen Standard zum Thema Einstellungen oder sowas entwickelt. Ja, und dann muss es halt irgendwie, dann muss es meistens ja noch in irgendeine Form von Beschluss gehen. Also eine Absicherung braucht es dafür. Ne? Also wenn es eine kleine Gruppe entwickelt hat, ist es ja noch nicht für alle verbindlich.
Und das geht dann ganz normal über, entweder Schulkonferenz, über...
Genau, und das ist eben sehr unterschiedlich von Organisation zu Organisation, weil es da in vielen Organisationen natürlich quasi vorgegebene Parameter und Wege gibt. Ja, und in der Schule ist das dann oft eben Schulkonferenz. In freien Schulen ist es oft die Mitgliederversammlung, die dann sowas beschließt und sagt, okay, so wollen wir das jetzt hier.
Das heißt, der Beschluss versucht nochmal das zu besiegeln, diesen Entwicklungsprozess, der dort stattgefunden hat und das auf Dauer oder zumindest auf die nächste Zeit zu stellen.
Genau, also es ist quasi sozusagen ein Teilritual von Ergebnissicherung, was nochmal in die Gemeinschaft zu bringen und sozusagen sowas wie so eine Selbstverpflichtung. Also das ist, glaube ich, also finde ich jedenfalls, ist der wichtigere Part da drin, dass es eine Selbstverpflichtung wird und dass die Leute sagen, okay, ja, genau, so wollen wir das jetzt und daran halte ich mich gerne.
Welche Erfahrung habt ihr vielleicht bei dem speziell oder allgemeinen Beratung, ich sage auch mal Beratung, Begleitung, Begleitungsprozessen?
Ja, absolut.
In Begleitungsprozessen gemacht, wo da Grenzen liegen. Also ich stelle mir es jetzt zum einen gar nicht so leicht vor, dass diese Absicherung tatsächlich eine Absicherung ist oder dass es nicht wieder eine Rückwärtsbewegung gibt und Verfallen in alte Musterprozessstandards.
Ja.
Und auch im Prozess selbst gibt es sicherlich einige Hürden.
Ich hätte mal gesagt, es würde leicht sein, ne? Klar, also was man gut können muss, quasi sowohl als externe Begleitung als auch als Führungskraft. Und ich glaube, das ist unabhängig von der Organisation, mit was sie sich beschäftigt, ist im Umgang mit Widerstand zu haben. Und zwar Widerstand jetzt nicht als irgendwie was negativ konnotiertes, sondern als ein Phänomen, was darauf aufmerksam macht, dass noch was nicht in Ordnung ist. Ja? Und das hat oft zu tun mit starken Emotionen von Menschen. Und damit müssen wir umgehen können. Also wir müssen mit Trauer umgehen, wir müssen mit Wut umgehen und wir müssen damit umgehen können, dass das in solchen Prozessen sich entlädt und sichtbar wird. Ja? Und Leute sehr empört sind, zum Beispiel über bestimmte Veränderungen. Veränderung ist nicht immer was, was Spaß macht oder Freude irgendwie auslöst oder sowas. Ja, es macht auch ganz oft Angst und Unsicherheit. Was wird denn dann irgendwie? Also manchmal schnell hängen sogar Arbeitsplätze dran oder so. Ne? Also das heißt, darauf muss man irgendeine Form von Reaktion haben, die einen nicht selber völlig umhaut. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine Kernkompetenz von Beratung und von Führung, damit umgehen zu können. Wenn es gut läuft, hast du ein bisschen was von Tanz, ja, also auch von zwei Schritte vor, einen zurück und so. Und man muss es aushandeln. Also an der Stelle, wo man Leute wirklich dabei haben will, braucht man Zeit für Aushandlungsprozesse. Und die Frage von, du hattest gesagt, naja, und dann machen wir das trotzdem irgendwie so, wie sie es vorher schon gemacht haben, obwohl man es jetzt so schön abgesichert hat, ja, kann ein Hinweis darauf sein, dass jemand nicht gut mitgenommen und nicht gut gehört worden ist, ja, und quasi boykottiert. Es kann ein Hinweis darauf sein, dass Gewohnheit einfach total stark ist, ja, also ein sehr mächtiges Phänomen, und dann kann man zum Beispiel als eine Ergebnisabsicherung mit beschließen, dass man sich gegenseitig darauf aufmerksam machen kann, weil man, wenn man Bewusstsein dafür hat, dass es manchmal ganz schön hart ist, Dinge zu verändern, ja, ist es gut, wenn man sich vorab Verbündete sucht, und die kann man sich suchen, indem man sagt, irgendwie du und ich glaube, ich weiß, dass mir das schwerfallen wird, das jetzt anders zu machen, wenn ich es wieder so mache wie früher, weist du mich darauf hin, das würde mir sehr helfen. Ja? Das sind Verabredungen, die man treffen kann, wenn man große Veränderungen hat, ja? Und ein Bewusstsein dafür zu haben, dass eine Kultur in der Organisation und eben in dem Fall in der Schule, die sich über Jahre und Jahrzehnte vielleicht gebildet hat, dass das mächtig ist. Das ist wirklich, das ist sehr, sehr machtvoll. Und deswegen, glaube ich, sind kleine Veränderungsprozesse an Schulen so viel wertvoller als große, weil das leichter ist. Also kleine Schritte zu machen, kleine Veränderungsprozesse zu machen, damit anzufangen, ein bisschen was. Man muss nicht gleich die ganze Welt verändern, man kann einfach nur ein bisschen was machen und dann den nächsten Schritt.
Das heißt zum Beispiel in dem einen Prozess nur auf Teamstrukturen schauen oder auf,
zum Beispiel,
wir hatten das Thema Inklusion immer wieder, wie kann zum Beispiel Binnendifferenzierung aussehen, statt gleich das neue Leitbild und neues Leitungsverständnis. Und
Und für mich sozusagen als Beraterin ist es in diesen Prozessen, auch wenn die über Jahre gehen, also das Ziel, mein Ziel ist quasi, mich überflüssig zu machen. Ja, und da so viel Kompetenz in Methoden, in Denkansätzen, in was auch immer in der Organisation zu lassen, dass die uns nicht mehr brauchen oder jedenfalls nicht auf Dauer brauchen. Ne? Also sondern zu sagen, wir sind eine Weile da, wir geben da ganz viel rein und dann ziehen wir uns auch wieder zurück. Und die Hoffnung ist immer, dass das, was wir da reingegeben haben, ein bisschen bleibt. Ja. Und das ist natürlich an der Stelle, wo man Prozesse macht, wahrscheinlicher, als wenn man mal nur so eine Tages- oder Zweitagesveranstaltung macht. Also da, wo man Prozesse macht, die irgendwie ein bisschen länger laufen und man mehr Kontakt
Das heißt, so eine Art Metaziel von Organisationsentwicklung und Begleitung dieser wäre das, ich glaube, in der Literatur wird das irgendwie als lernende Organisation oder lernende Schule beschrieben, aber dann im Sinne von nicht, dass sie gar keine Impulse mehr von außen braucht, sondern diese bewusst einsetzt,
genau, sich
nutzen
holen
kann, sich holt,
genau,
genau, und durch gegebenenfalls irgendwann mal Hilfe zur Selbsthilfe genau dahin,
genau,
gekommen ist und sich gezielt, genau, weiterentwickeln kann.
Genau.
Also ein sehr dynamisches Feld und der auch für die Organisation immer mit Bewegung und Innehalten und dem Pendel zwischen diesen zwei Formen verbunden. Und ganz viel die Macht der kleinen Schritte, die ich hier rausgehört habe, vielleicht nicht immer gleich den ganz großen Wurf zu wagen, sondern Hauptsache anzufangen, Dinge in Angriff zu nehmen und sich ja, derer bewusst zu werden, diese bewusst anzugehen. Nicola, ganz vielen Dank für dieses Gespräch. Wir konnten zumindest so einen Blick hineinwerfen in dieses Feld der Schulentwicklung und der Begleitung von Schulentwicklungsprozessen. Du könntest wahrscheinlich noch viel mehr zu freien Alternativschulen sagen, aber irgendwann haben Menschen auch Termine. Deshalb danke ich dir ganz doll für das Gespräch.
Vielen Dank, Johanna. Es hat mir viel Spaß gemacht.
Das war Bildungsnotiz. Bei Fragen, Kritik oder Anmerkungen bitte melden.